Liebe Brüder und Schwestern, ich freue mich, dass ich wieder unter euch sein darf. Manche kenne ich ja schon von den letzten Malen, andere sind, denke ich, neu hier. Und es freut mich, dass ich wenigstens für diese zwei Tage dabei sein darf, das Wort Gottes mit verkündigen darf. Und es ist ein sehr schönes und sehr herausforderndes Wort, das gewählt wurde für diese Freizeit, der erste Johannesbrief, ist ein ganz, ganz besonderer Brief, der letztlich auch das Herz jedes Kindes Gottes in besonderer Weise tief anspricht. Und es ist ein Brief, ja, der, ich denke, unser Bruder Andreas hat da schon was drüber gesagt, aber ich sage einfach mal, was meine Gedanken so sind, auch im Hinblick auf die Abschnitte, die ich auslegen darf. Das ist ja ein Brief, der auf der einen Seite voller Warnungen ist vor Verführern, voller Warnungen vor unechten Christen, die ein Stück weit den Namen Jesu Christi im Munde führen, die auch von der Gnade vielleicht reden, von der Liebe, die aber wirklich in Wirklichkeit überhaupt keine echten Christen sind. Und das zeigt sich daran, dass sie den Herrn Jesus gar nicht als Sohn Gottes und Retter wirklich annehmen. Und es zeigt sich auch darin, dass sie ein gesetzloses Leben in Sünde führen und sagen, das sei ganz in Ordnung. Das sind so diese Merkmale der Verführer. Und wir wissen aus der Geschichte, dass dieser erste Johannesbrief sich vor allen Dingen auch gegen die Verführung der Gnosis damals gerichtet hat. Das waren heidnische und zum Teil auch jüdische Irrlehrer und Verführte und Verführer, die ein Stück beansprucht haben, eine höhere Erkenntnis Gottes und seiner Ratschlüsse bekommen zu haben. Und die gesagt haben, ich bin ein erleuchteter Gnostiker, einer, der eine höhere Erkenntnis hat und deswegen kann ich tun und lassen, was ich will. Wenn ich die Gebote Gottes übertrete, dann sündige ich nicht, weil ich bin auf einer so hohen Ebene, dass ich mir das leisten kann. Das war so ungefähr die Meinung vieler dieser verführten Verführer. Und das hat natürlich die wahren Gläubigen am Ende der Apostelzeit durcheinandergebracht, belastet, in Not gebracht, dass da mitten unter ihnen Leute plötzlich auftraten, die ein gesetzloses, gottloses Leben führten und sagten, das ist Gott wohlgefällig, so kommt man in den Himmel. Und letztlich ist der ganze Brief auch ein Stück geschrieben, um den wahren Kindern Gottes den Unterschied zwischen echt und falsch zu zeigen. Zwischen echten Gläubigen und falschen Gläubigen, zwischen der Frucht von wahrer Wiedergeburt und der Frucht von Irrlehre, die den Vater und den Sohn verleugnet. Ja? Und deswegen finden wir in diesem ersten Johannesbrief viel Tiefes und Ermutigendes. Und auf der anderen Seite finden wir auch Aussagen, die nicht so ganz einfach zu verstehen und anzuwenden sind. Es geht im Apostel Johannes vor allen Dingen um die Grundsätze. Er legt ganz einfache Wahrheiten uns vor, die aber großen Tiefgang haben und die wir manchmal gar nicht so ganz einfach verstehen und auf unser Leben anwenden können. Aber dieser Brief ist wunderbar in dem Sinn, dass er uns die Liebe und Fürsorge des himmlischen Vaters zeigt. Der will, dass seine wahren Kinder bewahrt und zielklar durch dieses Leben gehen, dass sie sich hüten vor Sünde und Gesetzlosigkeit und Ausschweifung vor den Abgründen dieser Verführungslehren. Und wenn es damals die Gnostiker waren, die solche falschen Lehren verbreitet haben, so leben wir heute in den letzten Tagen der Endzeit und dort gibt es noch viel mehr Verführer und Irrlehrer, die zum Teil genau dieselben oder ähnliche schlimme Verführungslehren verbreiten. Und wir brauchen heute auch diese tiefgreifenden Grundsätze, die der Apostel Johannes uns ins Herz schreibt in seinem Brief. Es geht um Licht und Finsternis. Es geht um Gottes Kindschaft oder die Kinder des Satans. Es geht um Gesetzlosigkeit oder Gehorsam. Das sind so ganz einfache Gegensätze und Grundsätze, die uns dieser Brief vor Augen stellt. Ja, ihr habt ja den ersten Teil schon betrachtet. Ich möchte nur noch mal kurz eben zurückgreifen, dass im Grund es auch darum geht, dass am Anfang auch der Apostel Johannes bezeugt, wir haben den Herrn Jesus Christus persönlich gekannt, wir haben ihn erlebt, wir haben mit ihm gegessen, wir haben ihn angerührt. Das hängt auch damit zusammen, dass eben manche gnostische Irrlehrer vertreten haben, dass der Herr Jesus nur ein Geistwesen sei, ein Engel, ein geschaffenes Geistwesen, das überhaupt nie Mensch wurde. Ja, diese Gnostiker hatten ein Problem damit, zu verstehen und anzunehmen, dass eben Jesus Christus wahrer Gott und wahrer Mensch zugleich ist. Ja, dass er Gott geoffenbart im Fleisch ist. Das war eigentlich etwas, wogegen sich diese Gnostiker entschieden gewehrt haben. Und auch viele Irrlehren heute tun das, sowohl das New Age als auch andere, die zum Beispiel sagen, ja, das Geistwesen des Christus kam auf den Menschen Jesus bei der Taufe und dann vor der Kreuzigung hat es ihn wieder verlassen und es starb nur der Mensch Jesus und Christus starb nicht. Und damit wäre das ja gar kein Sühnopfer für unsere Sünden gewesen. Das ist ja das Gewaltige, dass der Herr Jesus als der sündlose, vollkommene Sohn Gottes wahrer Mensch wurde und als wahrer Mensch für uns starb. Ohne, wenn man das auseinanderreißt, ja, und entweder die Gottheit oder die Menschwerdung Jesu Christi leugnet, dann hat man auch die ganze Erlösung zerrissen und kaputt gemacht und verleugnet. Ja, da hängt alles dran, dass Jesus Christus wahrer Gott und wahrer Mensch zugleich ist und dass er Mensch wurde und litt und starb, mit seinem Blut bezahlt hat für unsere Sünden. Und genau das hat der Satan über diese Irrlehrer auf raffinierte Weise verleugnet. Und heute sind die liberalen Bibelkritiker ein Stück weit die Erben der Gnostiker, aber genauso das New Age, christliche Wissenschaft, verschiedenste Sekten und Gruppen, sie alle sind dadurch gekennzeichnet, dass sie die wahre Gottheit oder die wahre Menschheit und meistens sogar beides in Bezug auf den Herrn Jesus verleugnen. Und das ist eine Irrlehre aus dem Abgrund. Das ist etwas, vor dem wir Abscheu haben müssen und das wir zutiefst verwerfen müssen. Und das wird, denke ich, auch in diesen ganzen Äußerungen des Apostels Johannes deutlich. Er zeigt, wir haben ihn erkannt, erlebt und wir können bezeugen, er ist Gott geoffenbart im Fleisch, wahrer Mensch und wahrer Gott. Und dann sagt er, Gott ist Licht und nicht Finsternis. Ich war, bevor ich mich bekehrt habe, bei einem Psychotherapeuten einmal in meiner Sinnsuche und das war ein jungscher Psychotherapeut und der hat zum Beispiel gesagt, Gott ist sehr wohl Licht und Finsternis. Ja? Bei Gott gibt es auch Böses und Finsteres. Das kam, weil er den Satan als Gott hatte letztlich. Ja? Und er hat zum Beispiel gesagt, ja, du musst eben das Böse in dir auch annehmen und musst es mit ausleben, nur nicht zu extrem, sonst wirst du verbogen und krank, wenn du das Böse verleugnest in dir. Ja? Und ich habe damals dann schon in der Bibel gelesen und ich habe genau gemerkt, das, was dieser seltsame Psychotherapeut gesagt hat und das, was der Herr Jesus lehrt, das war wie Feuer und Wasser. Ja? Das war völliger Gegensatz. Der Herr Jesus sagt, tu Buße über deine Sünden, leg sie ab, verleugne dich selbst. Und er hat genau das Gegenteil gepredigt. Ja? Also auch heute haben wir noch Menschen, die sagen, ja, die Gottheit umfasst Gutes und Böses, Licht und Finsternis. Und dann können wir immer wissen, das ist der falsche Gott. Das ist der Gott dieser Welt. Ja? Der Gott der Bibel ist nur Licht und es ist keine Finsternis, kein Böses an ihm. Und deswegen, wenn wir sagen, wir leben mit Gott in Gemeinschaft, dann muss unser Leben vom Licht geprägt sein, von der Gerechtigkeit, von dem Willen Gottes. Und wenn wir ein Leben führen in Sünde und offenbarem Widerspruch zu dem Willen Gottes, dann können wir schwafeln, so viel wir wollen, dass wir Christen wären oder Gott erkannt hätten. Da muss jeder Gläubige sagen, Moment mal, das stimmt nicht. Dein Leben spricht eine andere Sprache. Ja, und dafür, dass wir das unterscheiden können, ist unter anderem auch dieser Brief geschrieben worden. Ja, also wenn wir gläubige Christen sind, dann sind wir ja keine perfekten Menschen. Ja, wir sind nicht so perfekt wie der Herr Jesus. Wir sind nicht sündlos vollkommen. Aber was das Wesensmerkmal eines wahren Kindes Gottes ist, dass es nicht bewusst in Sünde lebt und dass es auch nicht behauptet, ich hätte gar keine Sünde. Das sind die beiden Extreme. Die einen sagen, ich bin zu sündloser Vollkommenheit durchgedrungen, seit 10 Jahren sündige ich nicht mehr. Ja? Und da kann man genau sagen, du bist verführt, du täuschst dich selber und du machst Gott zum Lügner, wenn du sowas sagst. Ja? 1. Johannes 1. Und die anderen sagen, oh, ich ich sündige immer wieder, ich sündige eigentlich beständig und es ist nicht so schlimm. Schließlich, die Gnade deckt es ja alles zu und ich kann ruhig weiter sündigen. Ja? Und da sagt der Apostel Paulus in Römer 6, sollten wir denn sündigen, damit die Gnade größer werde? Ja? Das sei ferne. Wie kann man so etwas denken als Kind Gottes? Ja? Der Apostel Paulus ist ganz entsetzt. Ja? Also das sind diese beiden Pole, diese beiden Extreme. Und wir finden hier, jawohl, ein Kind Gottes kann noch in Sünde fallen, aber es lebt nicht in Sünde. Es praktiziert Sünde nicht, sondern es fällt in sie. Und wenn es gefallen ist, dann bereut es es und geht so schnell wie möglich wieder heraus, geht zum Herrn Jesus und lässt sich reinigen. Ja? Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das ist doch eine herrliche Verheißung. Ja? Und das ist der Weg der wahren Kinder Gottes. Und Sie dürfen wissen, das war ja der letzte Abschnitt, wenn Sie einmal in Sünde gefallen sind, da geht es um eine punktuelle Sünde, nicht um in Sünde leben, dann haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater. Der Herr Jesus ist der Einzige, der vollkommen gerecht ist. Das sind wir in unserem Wandel nicht. Wir sind nicht vollkommen. Aber der Herr Jesus ist unser Fürsprecher. Er hat unsere Schuld getragen. Sein Blut spricht für uns vor dem Gnadenthron Gottes. Und deshalb dürfen wir immer wieder auch weitergehen, aufstehen, weitergehen, wenn wir einmal gefallen sind, in dem Bewusstsein, der Herr Jesus tritt für mich ein. Aber das gilt für die wahren Kinder Gottes, die eben nicht mit der Sünde spielen und in der Sünde leben, sondern die die Sünde im Grund hassen und verabscheuen und nur von ihrem Fleisch da hineingezogen werden. Und der Geist Gottes in ihnen zieht sie so schnell wie möglich wieder heraus aus diesem Sumpf. Und da werden wir jetzt weitermachen. Letzte Vers vorher war ja so herrlich. Wir haben einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist das Sühnopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Also freu dich nicht nur selber an der Sündenvergebung, sondern sag es weiter an die Menschen, die noch nichts von diesem Retter wissen. Der Herr Jesus ist für alle gestorben. Aber Errettung finden nur die, die ihn in Buße und Glauben annehmen. Und deswegen müssen wir es weiter sagen. Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinweggetragen hat. Ja, und jetzt kommen die Abschnitte, mit denen wir uns heute Morgen beschäftigen wollen. Ich lese mal ab Vers 3, im Anschluss an das, was wir gerade uns in Erinnerung gerufen haben. Und daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält doch seine Gebote nicht, der ist ein Lügner und in einem solchen ist die Wahrheit nicht. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollkommen geworden. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der ist verpflichtet, auch selbst so zu wandeln, wie jener gewandelt ist. Ja, also der Pol, der Spannungspol ist zwischen der Erkenntnis des Christus und unserem Leben. Diese Gnostiker haben auch gesagt, ja, ich habe Christus auch erkannt, ich habe ihn sogar noch viel besser erkannt als ihr gewöhnlichen Christen. Dieser Hochmut ist übrigens ein Kennzeichen von ganz vielen Irrlehrern. Das ist der intellektuelle Hochmut der Liberaltheologen, die viel Kopfwissen angesammelt haben und auch meinen, sie haben Christus besser erkannt als die einfältigen Kinder Gottes. Genau dasselbe bei den Charismatikern. Wir waren selber ja mal Charismatiker und ein richtiger Pfingstler und Charismatiker ist von einem furchtbaren Hochmut befallen. Er denkt, wir sind die geistlichen Überflieger. Wir haben die wahre Erkenntnis des Christus und die normalen Bibelchristen, die sind auf einer ganz unteren Ebene. Die haben nur das Primitivste erkannt, aber wir haben die höhere Erkenntnis. Ja, das ist auch Hochmut. Und genauso eben die Mystiker und Gnostiker, die Leute, die sagen, Gott ist mir erschienen, ein Engel ist mir erschienen. Oder wie der Pietist Michael Hahn hier im Schwabenland der angeblich eine Vision hatte, wie Gott Himmel und Erde geschaffen hat und alles ganz genau gesehen hat, wie es war. Und das ist natürlich ein Lügengebäude gewesen. Ja? Hat auch in vielem Schöpfungsbericht der Bibel widersprochen. Und das ist dann dieser Hunger nach höherer Erkenntnis. Und wisst ihr, was das Problem ist bei diesen Leuten, die von dieser hohen Erkenntnis schwafeln? Dass in ihrem Leben in der Regel ganz massiv Dinge nicht stimmen. Ja? Da ist Geldgier, da ist Hurereisünde, Leben in Ehebruch, Veruntreuung, Lüge, Betrug. Man merkt es oft nicht, die Leute halten das ja geheim, aber irgendwann kommt es oft raus. Und deswegen, das ist so ein Punkt. Daran erkennen wir, dass wir ihn, den Herrn Jesus, erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Ja? Ja, wer ist denn Jesus Christus? Nun, die Bibel sagt, er ist der Herr, der Kyrios. Und was bedeutet denn das? Wisst ihr, das sagen viele Christen heute ganz gedankenlos. Jesus Christus ist mein Herr. Natürlich, das soll man ja bekennen. Das hat man vielleicht beim Bekehrungsgebet so gehört. Aber was bedeutet, Jesus Christus ist mein Herr? Nun, das bedeutet ganz genau das, dass ich verpflichtet bin und dass ich auch von Herzen gerne seine Gebote halte. Denn der Herr, ja, das war im Prinzip der Sklavenhalter. Das war der, dem die Sklaven zu eigen waren. Ein antiker Sklave, und als solcher bezeichnet sich zum Beispiel der Apostel Paulus und auch der Apostel Petrus und der Apostel Johannes ist nicht anders gesinnt. Ein Sklave war jemand, der hatte kein Eigenleben und keine eigenen Freiheiten. Ein Sklave war jemand, der war das Eigentum dieses Herrn. Und wenn der Herr ihn erkauft hatte, konnte er ihn im Prinzip in den Tod schicken. Er konnte sagen, hier geh mal und fang diesen Löwen. Und hat genau gewusst, er wird gefressen. Ja, dann war es halt so. Der konnte sagen, nach einem langen Arbeitstag, mitten nachts um 3, ich habe Gäste, steh auf und bereite mir ein Essen. Der Sklave hat es gemacht, das war klar. Was der Herr gesagt hat, hat der Sklave gemacht. Er hatte kein Eigenleben, kein Eigenwillen, sondern er war dazu da, den Willen seines Herrn zu tun. Das waren die irdischen Sklaven im Rom. Und genau dieses Bild gebraucht der Geist Gottes, wenn er sagt, Paulus, Sklave Jesu Christi, ja, dann sagt er ganz genau, ich gehöre nicht mehr mir selber. Mein Leben ist dazu da, dem Herrn Jesus zu dienen und seinen Willen zu tun, nicht mehr meinen eigenen. Und das ist die Frucht einer wirklichen Bekehrung und Wiedergeburt. Dass ich merke, jetzt gehöre ich nicht mehr mir selbst, sondern ich gehöre dem Herrn. Und wenn er mein Herr ist, dann bin ich verpflichtet, alle seine Gebote zu halten. Und auch der Leitung seines Geistes zu folgen, soweit es mir nur irgend möglich ist, in allen Einzelheiten. Von morgens, wenn ich aufstehe, bis nachts, wenn ich ins Bett gehe. Und im Schlaf auch noch. Im Prinzip, ja, das ist dieses Verhältnis. Jesus Christus ist mein Herr und ich bin ein Knecht oder Sklave des Herrn Jesus. Und deswegen ist es nur ganz logisch, wenn ich wirklich den Herrn Jesus erkannt habe als Herrn, dann ist es doch keine Frage, dass ich seine Gebote halte. Und ich soll das ja nicht nur aus Pflicht tun, sondern aus Liebe. Da kommen wir gleich drauf, Johannes 14. Aber es ist auch meine Pflicht, das ist gar keine Frage. Der Herr Jesus hat mich nicht mit seinem Blut erkauft, dass ich einen egoistischen Selbstverwirklichungstrip auslebe. Das ist ein Widerspruch in sich, das geht nicht. Ja? Sondern der Herr hat mich erkauft und ab jetzt lebe ich nicht mehr für mich, sondern für diesen Herrn. Und seine Gebote sind meine Lebensrichtschnur, außer Frage. So sollte es eigentlich sein. Und wenn heute viele Leute, moderne evangelikale Christen sagen, ja, Glaube heißt eigentlich nur, dass man Jesus Christus als Sühnopfer annimmt, dass man einfach die Vergebung annimmt. Aber als Herrn muss ich Jesus Christus nicht anerkennen. Das muss ich mir später noch überlegen, ob ich das tun will oder nicht. Da muss ich sagen, das ist eine völlig falsche Lehre. Ja? Da fabriziert man eine falsche Art von Bekehrung. Ich kann nicht einfach nur die Sündenvergebung von dem Herrn Jesus annehmen und dann nachher mein eigenwilliges Selbstleben weiterleben. Ja? Da sagt doch Gott niemals Ja dazu. Das sind Leute, die haben sich scheinbar bekehrt, aber die haben letztlich sich nur zu einem frommen Ego-Trip bekehrt. Und die Bekehrung ist nicht echt. Die haben auch kein Heil. Aber solche Leute gibt es heute ganz viele, die sagen, Jesus ist mein Erlöser, aber mein Herr, nö, nö. Ich möchte schon noch selber Herr meines Lebens sein. Ja? Und das ist ein schreiender Widerspruch, das geht gar nicht. Weil wenn ich den Herrn Jesus erkannt habe, dann weiß ich, dieser ist der Sohn Gottes, durch den alle Dinge geschaffen wurden, auch ich. Kolosser 1. Er ist der Sohn Gottes, der Herrliche, für den alle Dinge geschaffen wurden. Zu seinem Wohlgefallen, zu seinem Nutzen, zu seiner Verfügung sind alle Dinge auf der Welt geschaffen worden. Steht auch in Kolosser 1 ab Vers 18. Ja? Er ist der Herr schon von seiner erhabenen Stellung als Sohn Gottes und Schöpfer. Und er ist dann nochmal der Herr durch die Erlösung. Er hat mich geschaffen und schon damit hat er ein Anrecht auf mein Leben und meine Zeit und alles. Allein schon durch die Schöpfung. Aber dann hat er mich auch noch erlöst und errettet. Und dann ist das Anrecht doppelt fest und stark und unwiderruflich. Ja? Also, welchen Jesus glauben wir? Das müssen wir heute fragen. Es gibt den falschen Jesus der Evangelikalen und der Charismatiker. Und das ist zum Beispiel eine Sache, wo die sagen dann schon gar nicht mehr Herr Jesus, sondern die sagen eigentlich nur Jesus. Ja? Und ich denke, im Regelfall sollte man den Herrn auch Herrn nennen. Ja? Die sagen, Jesus ist mein Kumpel, mit dem gehe ich in die Disco und in das Kino und habe Spaß. Ja? Gibt so, sagen manche junge Leute heute. Und das ist erschreckend, das ist eine Irrlehre. Ja? Das ist ein falscher Jesus. Dieser Jesus kann natürlich auch niemand retten. Ja? Und da müssen wir so aufpassen, welcher Jesus wird verkündigt? Welchen Jesus habe ich bezeugt bekommen? Ihr könnt dankbar sein, wenn ihr in einer bibeltreuen Gemeinde aufgewachsen seid, wo der wahre Herr Jesus Christus, der gekreuzigte und auferstandene Sohn Gottes, verkündigt wird. Es gibt viele, viele Leute, die sich Christen nennen und die haben so eine Verkündigung gar nicht ohne weiteres gehört. Weil heute ganz viele falsche Prediger ein verwässertes Evangelium und einen falschen Jesus verkündigen. Ja, wer ihn, den wahren Herrn, erkannt hat, der wird auch seine Gebote halten. Gehorsam ist das Zeichen des echten Glaubens. Es gibt gar keinen Glauben ohne Gehorsam, ihr Lieben. Wenn ich glaube, dass Gott Gott ist, dann ist der Gehorsam damit eingeschlossen. Deswegen sagt der Apostel Paulus zweimal im Römerbrief, wo es ja ums Evangelium geht, am Anfang und am Ende, dass er gekommen ist, um die Heiden zum Glaubensgehorsam zu bringen. Ja, da wird beides untrennbar miteinander verschmolzen. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält doch seine Gebote nicht, der ist ein Lügner und in einem solchen ist die Wahrheit nicht. Ja? Es gibt Lügner, Betrüger, Leute, die einen verführen. Und das ist genau das Problem hier. Ja? Dass da Leute damals schon aufgetreten waren in den apostolischen Gemeinden, es war ja zum Ende der Apostelzeit, der Niedergang war schon erkennbar. Die haben gesagt, ich bin Christ, aber ich brauche doch die Gebote nicht halten. Ich kann in Ehebruch leben. Ja, ich habe so einen Stand an Erkenntnis Gottes erlangt, dass ich eigentlich schon wie Gott selber bin. Ich mache meine eigenen Regeln. Ja. Das Fußvolk muss sich an die Regeln halten, aber der Erleuchtete nicht. Gibt es übrigens immer wieder. Ja, es gibt auch heute schlimme Verführer, die sagen, Gott hat mir eine Ausnahmegenehmigung gegeben, dass ich die Ehe brechen darf. Ja. Andere dürfen das nicht, aber ich habe das persönlich von Gott bekommen. Wahnsinn. Ja? Selbstbetrug, Lüge. Ja? Das ist ganz einfach. Wenn jemand die Gebote des Herrn Jesus nicht hält, der ist ein Betrüger. Der ist unecht. Dem sollen wir nicht glauben. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollkommen geworden. Ja, also wenn Gottes Liebe in uns ist, dann wird uns diese Agape-Liebe dazu führen, dass wir den Bruder lieben und dass wir Gott lieben und ihm gehorchen. Und Gott lieben und ihm gehorchen ist einfach eins. Das gehört zusammen, das lässt sich gar nicht trennen. Ich kann nicht sagen, ich liebe Jesus, aber ich gehorche ihm nicht. Vielleicht lesen wir da gerade mal das, was im Johannesevangelium darüber steht. Wir werden da nachher noch drauf kommen. Aber in Johannes 14, da finden wir einen ganz einfachen Grundsatz. Vers 21 folgende. Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden. Und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Und dann Vers 23. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen. Und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wer mich nicht liebt, der befolgt meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. So einfach und klar ist es. Ja? Und da müssen wir eben einfach hinschauen und sehen, wenn jemand völlig weltförmig und lose und gesetzlos lebt und sagt, ich liebe Jesus, dann müssen wir sagen, du bist ein Betrüger, dir glaube ich kein Wort. So einfach. Ja? Da dürfen wir gar nicht erst denken, na ja, vielleicht hat er ja recht. Weil sonst steckt uns dieses Gift der Heuchelei und der Gesetzlosigkeit nämlich an. Und wir denken, naja, vielleicht kann ich das ja auch mal auf dem Weg probieren. Ist ja für das Fleisch leichter. Und da müssen wir aufpassen, dass wir uns nicht betrügen lassen. Die Liebe zu Gott bedeutet Gehorsam gegenüber seinem Wort. Und das Wort Gottes zu halten, ist vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, als die Gebote zu halten. Ja, vielleicht ist es hier auch identisch gebraucht, aber man kann auch nachdenken darüber, dass uns Gott in seinem Wort ja nicht nur direkte Gebote gegeben hat, sondern er hat uns zum Beispiel Grundsätze gegeben. Zieht nicht am fremden Joch mit Ungläubigen. Das ist zum Beispiel ein Grundsatz. Ja? Gott sagt jetzt nicht, du darfst nicht mit einem ungläubigen Geschäftspartner in eine Geschäftsbeziehung treten, du darfst keine ungläubige Frau heiraten, du darfst das und das und das und das nicht, sondern er gibt uns einen Grundsatz. Und er will, dass wir diesen Grundsatz anwenden und umsetzen in unserem Leben. Dann werden wir gesegnet und bewahrt. Ja? Also das Wort Gottes, auch die Belehrungen, auch die Offenbarungen über Gottes Wesen, die gar kein direktes Gebot sind, haben uns etwas zu sagen und sollten unser Verhalten steuern. Wenn ich weiß, dass Gott allwissend ist und allgegenwärtig, dann werde ich nicht versuchen, irgendwelche Dinge in meinem Herzen zu verbergen und zu sagen, ja, das mache ich jetzt mal. Gott wird es schon nicht sehen. Ja? Das ist Unsinn. Ja? Das ist keine Gottesfurcht. Also das sind so diese Dinge. Das Wort Gottes halten ist vielleicht sogar noch etwas umfassender als die Gebote halten. Auf jeden Fall ist da auch Gehorsam dran gebunden. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der ist verpflichtet, auch selbst so zu wandeln, wie jener gewandelt ist. Das ist jetzt zum Beispiel ein bisschen ein schwieriges Wort. Ja? Auf der einen Seite ist es ganz einfach und klar. Der Herr Jesus war derjenige, der überhaupt nicht seinen eigenen Willen getan hat, sondern der in allem gesagt hat, nur das, was der Vater tut, das kann auch ich tun. Ja? Ich kann nichts von mir aus tun. Völlige Abhängigkeit vom Vater hat er vorgelebt als der Herr. Und er war gerecht. Er hat niemals etwas Böses getan. Er hat den Willen Gottes vollkommen getan. Nun sind wir nicht vollkommen. Aber ich denke, vom Grundsatz her muss es das Bestreben und die erkennbare Grundausrichtung eines wahren Kindes Gottes sein, dass wir in Abhängigkeit von dem Vater den Willen Gottes tun. Wir werden vielleicht in dem einen oder anderen oder ganz sicher straucheln, zu kurz kommen, es nicht vollkommen erfüllen, aber es kann nicht sein, dass wir bewusst gegen den Willen Gottes leben. Dass wir zum Beispiel sagen, ja, ich habe jetzt einfach eine Freundschaft und lebe in wilder Ehe, das ist jetzt mal mein Lebensweg, ja, und wenn Gottes Wort da was anderes sagt, dann berührt mich das nicht weiter. Ja. So etwas ist zum Beispiel eine Einstellung, wo man merkt, das ist ein falscher Christ, das ist niemals ein Kind Gottes, wer so redet und so handelt. Er sagt, dass er in ihm bleibt, er ist verpflichtet, auch selbst so zu wandeln, wie jener gewandelt ist. Und jetzt kommt ein Einschub. Brüder, ich schreibe euch nicht ein neues Gebot, sondern ein altes Gebot, das ihr von Anfang an hattet. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr von Anfang an gehört habt. Und doch schreibe ich euch ein neues Gebot, was wahr ist in ihm und in euch. Denn die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint schon. Ja, diese Irrlehrer, die kommen ja alle mit was Neuem an. Ja, diese Irrlehrer sagen, wir haben eine neue Offenbarung, wir haben eine neue Prophetie, wir haben eine neue Erkenntnis bekommen. Das, was früher die Christen geglaubt haben, das ist nicht so, alles ist ganz anders. So gehen zum Beispiel die Irrlehrer der Emerging Church vor. Ja. Auch die Pfingstler und Charismatiker sagen, hier, die Bibel ist alt, aber wir haben eine neue Offenbarung, was Gott in der Endzeit alles tun will. Ja. Und in dem Sinn können wir sagen, wir werden immer nur das alte Gebot und die alte Lehre der Apostel verkündigen. Wir werden nichts Neues verkündigen können, denn der Glaube, den wir glauben, der ist ein für alle Mal überliefert worden im Neuen Testament. Und das ist jetzt bald 2000 Jahre alt. Wir wollen nichts Neues. Wir können auch gar nichts Neues annehmen, denn von Gott ist uns nur das gegeben, was eben von Anfang an war. Ja? Der Apostel Johannes war mit dem Herrn Jesus ganz von Anfang an, wo er angefangen hatte zu lehren. Und er hat diese Lehren mitbekommen und das niedergeschrieben, was ihm gegeben war. Der Apostel Matthäus hat auch diese Lehren niedergeschrieben. Damit fing die Lehre des Christus an und mit dem Apostel Johannes hörte sie auf. Und das, was da gegeben wurde von Gott, das steht im Neuen Testament. Und mit dem Alten Testament zusammen ist das die unveränderliche, ewig gültige Grundlage unseres Glaubens. Und sobald jemand kommt und will etwas Neues dazu bringen, ein neues Gebot, eine neue Lehre, dann müssen wir das von vornherein verwerfen. Wir halten uns an die Apostellehre, wir halten uns an die Schriften der Bibel und alles andere ist zu verwerfen. Wir wissen zum Beispiel, die Mormonen haben dieses Buch Mormon, das angeblich ein Engel geoffenbart hat. Die Adventisten haben die falschen Weissagungen einer Ellen White, einer falschen Propheten. Ja, die Pfingstler und Charismatiker haben ihre falschen Propheten und falschen Weissagungen. Und überall geht es letztlich darum, dass neben der Schrift und über die Schrift hinaus und im Gegensatz zur Bibel etwas Neues, etwas anderes gebracht werden soll. Und da müssen wir uns verweigern und sagen, wir wollen uns an das Wort halten, das uns die Apostel des Herrn Jesus gelehrt haben. Das ist die Grundlage unseres Glaubens. Lesen vielleicht nochmal im Judasbrief dieses Wort, was ich gerade vorher erwähnt habe. Da heißt es ja in Vers 3, Geliebte, da es mir ein großes Anliegen ist, euch von dem gemeinsamen Heil zu schreiben, hielt ich es für notwendig, euch mit der Ermahnung zu schreiben, dass ihr für den Glauben kämpft, der den Heiligen ein für alle Mal überliefert worden ist. Ja? Also da gibt es nicht eine fortlaufende Offenbarung mit immer wieder neuen Dingen, sondern dieser Glaube ist im Neuen Testament ein für alle Mal unveränderlich und für ewig gültig überliefert worden. Und wir müssen ihn festhalten, wir müssen ihn verteidigen und dafür kämpfen, wenn irgendwelche Irrlehrer kommen und sagen, hier, ich habe etwas Besseres. So kommt der Teufel ja. Schaut, ich habe etwas Höheres, eine höhere Form von Frömmigkeit, eine höhere Form von Erkenntnis. Ja? Der Michael Hahn hat sich verführen lassen und wurde zu einem Instrument des Teufels als Verführer, weil er nicht zufrieden war mit dem, was Gott in seinem Wort über die Schöpfung geoffenbart hat. Sondern er hat spekuliert, er wollte mehr wissen, er wollte höhere Erkenntnis und prompt hat ihm der Satan eine völlig falsche Vision gezeigt und er war fest überzeugt, das ist von Gott und das ist wahrer als die Bibel. Weil das habe ich ja erlebt, ich habe es geschaut, ja. Riesenbetrug. Ja, wir gründen uns auf das schriftliche Wort Gottes. Und wir wollen nicht darüber hinausgehen. Wir wollen nicht mehr wissen. Wir wollen nicht höhere Erkenntnis haben als das, was uns der Herr Jesus gegeben hat. Das ist ganz wichtig. Es gehört auch zu der Demut, zu der geistlichen Armut, von der vorher unser Bruder Andreas gesagt hat. Ja, Wer sagt, dass er im Licht ist und doch seinen Bruder hasst, der ist noch immer in der Finsternis. Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht und nichts Anstößiges ist in ihm. Wer aber seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, weil die Finsternis seine Augen verblendet hat. Ich schreibe euch, ihr Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind um seines Namens willen. Ja, also das neue Gebot, auf das der Apostel Johannes hier anspielt, das er schreibt, damit erinnert er sich natürlich und bezieht sich auf das, was der Herr Jesus gesagt hat. Er hat nämlich ein neues Gebot ganz besonders hervorgehoben, das er den Jüngern ans Herz gelegt hat. Und das wollen wir mal in Johannes 13 nachlesen. Johannes 13, Vers 34 und 35. Ich glaube, wir kennen das alle. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt. Und zwar mit Agape-Liebe lieben sollt. Ja, hier steht nicht Eros, hier steht nicht Philia, sondern Agape-Liebe. Das heißt, dass ihr einander mit derselben selbstlosen, heiligen Liebe lieben sollt, mit der Gott euch geliebt hat, die ich euch vorgelebt habe. Ja, das ist der Sinn der Sache. Ja, wir sollen uns mit Agape-Liebe lieben. Eros, das ist die sinnliche Liebe. Philia ist die Sympathieliebe. Und es ist genau nicht das, was zwischen Kindern Gottes zählt. Ja? Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht. In der Gemeinde unter den Kindern Gottes, da gibt es manche, die sind mir von Natur aus sympathisch und andere, die sind mir von Natur aus nicht sympathisch. Haben vielleicht einen ganz anderen Charakter als ich. Aber das zählt nicht, wenn wir Kinder Gottes sind. Ja? Die Grundlage unserer Beziehung ist die Liebe des Gottes, der uns alle gleichermaßen geliebt hat, obwohl in uns eigentlich gar nichts Liebenswertes war. Und diese Agape-Liebe ist eine erwählende, eine selbstlose, eine gebende Liebe, keine nehmende Liebe. Die Sympathieliebe sagt, der gibt mir was. Da habe ich einen emotionalen Gewinn, wenn ich mit dem Umgang habe. Ja? Oder der ergänzt mich. Ja, der hat genau die Stärken, die ich als Schwächen habe. Ja, das ist ja schön und gut, aber das ist nicht die Grundlage der Beziehung zwischen den Kindern Gottes, sondern es ist die Agape-Liebe. Gott hat uns geliebt und herausgerettet aus dem Sumpf der Sünde und wir sollen einander mit derselben Liebe lieben, auch wenn wir vielleicht Mühe miteinander haben, rein menschlich, rein charakterlich, von der Lebenssituation her. Ja, das kann passieren, auch unter Kindern Gottes. Aber das ist diese Liebe, dass ihr einander lieben sollt, damit wie ich euch geliebt habe, nämlich mit Agape-Liebe, da steht immer dieses griechische Wort Agapein, ja? Also mit Agape-Liebe lieben. Und das ist eine besondere Art von Liebe. Das müssen wir uns immer auch im Johannesbrief bewusst machen, denn dort geht es praktisch immer um die Agape-Liebe. Also ihr, die Jünger, die Gläubigen sollen einander lieben. Das ist dieses neue Gebot. So wie der Herr Jesus uns geliebt hat. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe, Agape-Liebe untereinander habt. Selbstlose, heilige Liebe. Und genau darum geht es jetzt auch dem Apostel Johannes. Diese Gnostiker, diese Irrlehrer, und das gilt auch heute für die Irrlehrer, die hatten keine Liebe, die waren eiskalt. Die haben die wahren Kinder Gottes sogar gehasst. Warum denn? Was meint ihr? Nun, die wahren Kinder Gottes haben sie ins Licht gestellt. Sie haben ihre Sünden, ihre Gesetzlosigkeit und Verkommenheit ganz deutlich demonstriert, indem sie einfach anders gelebt haben. Heilig, gottesfürchtig, gerecht. Und die haben große religiöse Phrasen gedroschen und haben ein Leben in Sünde geführt. Ja? Und es ist ganz klar, der in Sünde und Gesetzlosigkeit lebt, der hasst den Gerechten, weil der Gerechte macht seine Sünden offenbar. Ja? Und es war genau das, wo der Herr Jesus sagt, deswegen hasst mich die Welt, weil ich ihr zeige, wie sündig sie ist, weil ich ihre Sünde und ihr Böses offenbar mache, dass ihre Werke böse sind. Und das kann der Sünder nicht haben. Und deswegen wird der Irrlehrer immer den wahren Gläubigen hassen. Aber die wahren Kinder Gottes, die wirklich durch den einen Geist Gottes zusammengefügt sind, die dürfen und können sich nicht hassen, verabscheuen. Die können einander auch nicht willentlich Böses tun. Dem anderen schaden, jetzt haue ich dem mal eine rein, jetzt lasse ich den mal auflaufen, jetzt betrüge ich den mal. Das geht gar nicht, das darf niemals sein unter Kindern Gottes. Also es geht um diese wahre Liebe, die eben die Irrlehrer nicht hatten. Sie hatten keine Bruderliebe, sie hatten keine Agape-Liebe zu den Kindern Gottes, sondern sie waren kalt und stolz in ihrem Berufung auf die höhere Erkenntnis. Ja? Aha, also gut, dann singen wir zwischendrin ein Lied. Gut, ja, dann wollen wir also nochmal zurückkommen zu diesem Thema der Bruderliebe. Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht und nichts Anstößiges ist in ihm. Also diese Agape-Liebe, wenn die vorhanden ist, dann zeigt sie, dass wir in der Beziehung zu Gott leben, dass wir wahre Kinder Gottes sind. Das ist eine Liebe, die die Welt nicht kennt und nicht ausüben kann, die nur der ausüben kann, der wirklich den Geist Gottes in sich wohnt. Und deswegen ist eben diese Bruderliebe, diese Agape-Liebe zu den Kindern Gottes ein untrügliches Kennzeichen auch für wahre Gläubige. Aber die, die viel reden von Erkenntnissen, von theologischen Einsichten, von Christus und doch ihren Bruder hassen und die Kinder Gottes ablehnen und hassen, die sind immer noch in der Finsternis. Also es kommt nicht auf Kopferkenntnis an, es kommt nicht darauf an, dass wir bloß Wissen, ein theologisches Glaubensbekenntnis daher sagen können. Es kommt auch nicht darauf an, dass wir gut reden können über fromme Dinge, sondern es kommt letztlich darauf an, dass wirklich das Leben aus Gott in uns ist. Und wenn wir dieses Leben in uns haben, dann werden wir immer ein Stück auch eine innere Beziehung und einen Zugang zu den Kindern Gottes haben. Und das ist auch etwas Schönes, wenn man eben so, ja, sag mal, in verschiedensten Kreisen von Gläubigen herumkommt, dass man merkt, wie das wunderbar geht, zum Beispiel auch in Afrika mit irgendwelchen afrikanischen Gläubigen, die vielleicht in einer total anderen Kultur und Lebensweise leben, die vielleicht irgendwo in einer Hütte wohnen und Bauern sind und mühsam ihre Nahrung verdienen müssen und ich komme aus Europa und dann ist da vielleicht noch irgendjemand aus Russland oder Kanada oder was weiß ich woher und die Kinder Gottes verstehen sich. Sie haben einen Zugang zueinander, sie haben auch eine Liebe, eine Anziehung zueinander, weil einfach der gemeinsame Vater im Himmel, das Verbindende ist der gemeinsame Herr Jesus, der gemeinsame Geist, an dem wir alle Anteil haben. Und das sollte einfach auch erkennbar sein in der Gemeinschaft der Kinder Gottes. Das ist ganz entscheidend wichtig. Die Menschen, die in der Finsternis sind, die sind verblendet. Das heißt, sie meinen, sie hätten ganz viel Licht und merken gar nicht, dass sie in der Finsternis sind. Das ist ja das Schreckliche. Selbstbetrug ist eine Grundeigenschaft der Irrlehrer und auch der Verführten. Und dieser Selbstbetrug, aus dem kann nur Gott selber oftmals durch schmerzhafte Lektionen aufwecken und zur Realitätssicht und zur Wahrheit führen. Ja, und jetzt kommt eben ein Übergang zu dem letzten Abschnitt, den wir heute betrachten wollen. Ich schreibe euch, ihr Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind um seines Namens willen. Also da werden zwei verschiedene Begriffe für Kinder verwendet. Das ist auch so eine Feinheit, die kommt eben aus dem Griechischen. Text, hier verwendet der Apostel Johannes ein allgemeines Wort für alle die Kinder Gottes, die aus Gott gezeugt sind. Ja? Und das, was da geschrieben wird, das können alle Kinder Gottes bezeugen. Ich weiß, dass mir die Sünden vergeben sind, nicht um meiner Frömmigkeit willen, nicht um meiner Bemühungen und Anstrengungen willen, sondern um seines Namens willen, weil der Herr Jesus der Retter ist. Der Retter von Sünden. Du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist der große Auftrag. Das ist das, was der Name Jesus auch sagt. Er ist der Retter. Und deswegen um des Herrn Jesu willen, um seines Sühnopfers willen, um seines Blutes willen, sind mir die Sünden vergeben. Das darf ich gewiss wissen als Kind Gottes. Und darin will der Apostel Johannes unsere Glauben bestärken. Und dann geht es weiter und da geht es letztlich auch um geistliches Wachstum. Und ich denke, das erwähnt der Apostel Johannes deshalb, weil es wichtig ist, dass wir geistlich stabil werden und wachsen, damit wir nicht von Irrlehren verführt werden. Später wird er noch einmal die kleinen Kinder ansprechen und sagen, Kinder, es ist die letzte Stunde. Das ist für die unmündigen Kindlein in Christus die größte Gefahr. Denn die haben die wenigste Erkenntnis der Bibel, ihr Glaube ist noch nicht so gefestigt und da versuchen die Irrlehrer anzuknüpfen. Ja? Jemand, der schon reif und gefestigt ist, bei dem haben sie es viel schwerer. Ne? Das heißt aber, hier geht es darum, dass es Väter, Jünglinge oder junge Männer und kleine Kinder gibt. Diese verschiedenen Kategorien werden jetzt in den nächsten Versen angesprochen. Vers 13 und 14. Ich schreibe euch, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch, ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Ich schreibe euch, ihr Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Ich habe euch geschrieben, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich habe euch geschrieben, ihr jungen Männer, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Jetzt müsste man eigentlich noch dazufügen, Doppelpunkt, für euch alle gilt, habt nicht lieb die Welt. Ja? Denn dieser Abschnitt, das ist mir nochmal so deutlich geworden, als ich ihn durchgelesen habe, der steht in direktem Zusammenhang mit dieser Aufforderung, habt nicht lieb die Welt. Die Weltliebe ist eine geistliche Gefahr für Väter, junge Männer und Kindlein. Ja, die Weltliebe ist eine geistliche Gefahr für uns alle. Da werden wir also dann heute Abend drauf kommen. Ja, aber ich wollte es nur mal sagen, das hängt also miteinander zusammen. Und trotzdem ist allein schon dieser Abschnitt etwas sehr Wertvolles. Da wollen wir noch mal drüber nachdenken. Es gibt also die Kinder. Das ist ja normalerweise der ganz natürliche Anfangsstadium des Glaubens. Wenn ich von Neuem geboren werde, indem ich das Evangelium höre, indem ich überführt werde von meinen Sünden, indem ich mich bekehre zu dem Herrn Jesus und ihn im Glauben annehme und von Neuem gezeugt werde, dann bin ich automatisch erstmal ein Säugling. Da kann ich gar nichts machen. Ich kann nicht gleich als Erwachsener geboren werden. Das heißt zuallererst mal, dass ich als in meinem geistlichen Wesen eben ja, schutzbedürftig bin, besondere Nahrung brauche, besondere Fürsorge und Hilfe brauche und noch nicht ganz selbstständig auf den Beinen stehen kann. Ja? Das gilt auch im Geistlichen. Das sind die kleinen Kinder, die Erziehung, Anleitung und Hilfestellung brauchen. Das ist eigentlich der Begriff, der hier verwendet wird bei Kindern. Und dann gibt es Gläubige, die im Glauben schon gewachsen sind, die schon ihre ersten Glaubenserfahrungen gemacht haben, die auch aus Niederlagen schon gelernt haben, die im Wort Gottes tiefer gegründet sind. Und von denen sagt er, ihr seid junge Männer oder Jünglinge. Das gilt übrigens auch für die Frauen. Ja? Hier werden männliche Bilder gebraucht für alle Gläubigen, weil wir alle Söhne Gottes in Christus sind. Auch die Schwestern sind Söhne Gottes in Christus. Aber das ist hier eben dieses Bild. Es gibt also Gläubige, die haben schon eine gewisse Festigkeit im Glauben. Die haben ihre geistlichen Auseinandersetzungen mit dem Widersacher gehabt. Die haben gelernt, das Wort Gottes als Schwert des Geistes anzuwenden, sich zu wehren. Und das sind die jungen Männer. Und dann gibt es die Väter, die darüber hinaus noch eine geistliche Reife erlangt haben, die den jungen Männern fehlt. Ja, das sind diese drei Stufen, die Gottes Wort uns hier zeigt in unserer geistlichen Reife. Und es zeigt uns insgesamt, dass es Gottes Ziel ist, dass dass wir nicht immer kleine Kinder bleiben, Unmündige. Gottes Ziel ist, dass wir im Glauben wachsen und reifen, dass wir junge Männer werden im Glauben, aber auch da sollen wir nicht stehen bleiben, sondern wir sollen reifen zu Vätern. Und was wird nun von den Einzelnen gesagt? Von den Kindern wird gesagt, weil ihr den Vater erkannt habt. Ja, das ist etwas ganz Grundlegendes, etwas ganz Einfaches. Ich weiß, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern errettet wird, ewiges Leben empfängt. Und wenn wir das geglaubt haben, dann sind wir von Neuem gezeugt aus dem Geist und dann ist Gott unser Vater geworden. Gott ist nicht der Vater aller Menschen. Ja? Das ist ja die Irrlehre der liberalen Theologen, die sagen, Gott ist der Vater aller Menschen. Das stimmt nicht, Gott ist der Schöpfer aller Menschen, aber er ist nur der Vater der wiedergeborenen Kinder Gottes, die aus dem Geist gezeugt sind und neues Leben empfangen haben. Ja? Und an die richtet sich hier der Geist Gottes, an die richtet sich der Apostel Johannes und sagt, ihr Kindlein, ihr habt den Vater erkannt. Ihr habt erkannt, dass ihr jetzt Kinder Gottes seid, dass Gott euch liebt, dass Gott euch beschützt, dass Gott euch führen will. Aber auch, dass ihr Gott gehorcht, das ist ja klar. Ein Kind gehorcht dem Vater, das muss es tun, sonst kommt es in große Gefahr. Und bei den jungen Männern, da geht es schon ein Stück weiter. Sie haben auch den Vater erkannt. Das verliert sich ja nicht, sondern es kommt immer Neues dazu im Reifestadium. Bei den jungen Männern wird gesagt, weil ihr den Bösen überwunden habt. Und dann im zweiten Vers wird gesagt, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Also das ist ein geistliches Entwicklungsstadium, das sollte jeder Christ erreichen, und zwar möglichst bald. Da braucht man keine 20 Jahre dafür. Das kann ein Christ im Prinzip schon nach einem Jahr, anfangsweise jedenfalls, gelernt haben. Ja? Und da geht es darum, dass wir stark werden in der Gnade. Das drückt sich ja, so drückt sich der Apostel Paulus aus. Bei Timotheus war ja auch ein junger Gläubiger. Ja. Da sagt er in 2. Timotheus 2, du nun, mein Sohn, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Wir sollen also lernen, in der Kraft des Herrn Jesus zu überwinden. Widrige Umstände und Anfechtungen zu überwinden. Den Bösen und seine Versuchungen zur Sünde zu überwinden. Den Satan, der uns verklagen will, zu überwinden. Und all das, dafür brauchen wir die Auferstehungskraft Jesu Christi, die Stärke, die allein aus dem Herrn kommt. Das ist nicht Charakterstärke, seelische Stärke, sondern das ist geistliche Stärke, die wir brauchen. Ja? Und das haben die jungen Menschen gelernt. Sie haben gelernt, von dem Herrn Jesus Stärke, Kraft anzuziehen. Im Glauben zu rechnen mit dem verherrlichten Herrn und seinem Sieg. Und dazu gehört, dass das Wort Gottes in ihnen bleibt. Also sie haben nicht nur die Bibel gelesen. Das sollte selbstverständlich sein. Für jedes Kind Gottes. Das ist ja auch die Anfangsmilch für die kleinen Kinder. Sondern sie haben sich so mit dem Wort Gottes beschäftigt, dass es in ihnen lebendig bleibt. Dass es sie immer wieder in Situationen richtig lenkt und leitet und ihnen Licht gibt. Zum Beispiel, wenn da irgendein Verführer eine Predigt hält, dann wird so ein Jüngling, so ein junger Mann vom Wort Gottes her, das in ihm ist, merken, Moment, da hat er was gesagt, das stimmt nicht überein mit dem Wort Gottes. Das sagt der Apostel Paulus genau das Gegenteil. Ja? Also die haben das Wort Gottes so verinnerlicht, dass es ihnen ein Schutz und eine beständige Orientierung ist. So würde ich das mal ausdrücken. Ja? Und deswegen eine ganz starke Ermutigung zum regelmäßigen Bibelstudium, Bibellesen, dass wir das Wort erforschen, drüber nachsinnen. Das ist eben eine ganz wichtige Sache, dass wir Überwinder werden und die Verführungen überwinden können in der Endzeit. Und sie haben den Bösen überwunden, ja, was macht denn der Satan alles? Können wir jetzt nicht ausführlich behandeln. Aber zunächst mal, er ist die Schlange, die versucht zur Sünde. Verführt zur Sünde. Verlockt. In dieser Beziehung muss ein Christ den Bösen überwunden haben. Er muss gelernt haben, den Versuchungen zur Sünde zu widerstehen, vor ihnen zu fliehen, wie Josef das tat. Und in dieser Beziehung, ja, so in dem Herrn geborgen zu sein, dass der Feind ihn nicht ständig zu Fall bringen kann mit Sünden. Es gibt manche ungefestigte Christen, die fallen immer wieder auf die Versuchung des Teufels hinein. Und was ist es dann? Es ist ein Fallen und Aufstehen. Es kommt kein geistliches Wachstum zustande. Solche Christen können auch dem Herrn nicht dienen. Ja, die bleiben im Grund, der Teufel beschäftigt sie praktisch immer auf dem Anfangsstadium und sie kommen gar nicht weiter. Und deswegen, wir müssen an einen Punkt kommen, wo wir den Satan als Versucher zur Sünde überwinden, indem ich weiß, in dem Herrn Jesus, in seinem Kreuzestod und seiner Auferstehung, habe ich Sieg über die Sünde. Ich bin frei von der Macht der Sünde. Und ich darf dem Satan widerstehen und er muss von mir fliehen. Dann gibt es die andere Art, der brüllende Löwe, der durch Einschüchterung, Druck und Verfolgung versucht, Christen zu Fall zu bringen. Ja? Auch das ist eine Front, da muss ich gelernt haben, den Bösen zu überwinden. Dass ich mich nicht einschüchtern lasse, dass ich im Vertrauen auf den Herrn Jesus trotzdem Zeugnis gebe, auch wenn der Feind mich zum Beispiel irgendwie da einschüchtern will. Ja? Dass ich mich einfach da auch nicht überwinden lasse, in Resignation bringen lasse, wenn Verfolgung droht. Das beste Beispiel ist für mich immer der Apostel Paulus, der von einer wütenden Menge gesteinigt wird und leblos am Boden liegt und dann stärkt ihn der Herr, er steht auf und er geht in die nächste Stadt und verkündigt gleich wieder das Evangelium. Ja? Der hat sich nicht einschüchtern lassen durch den brüllenden Löwen. Und das andere ist eben das Gefährlichste, der Engel des Lichts. 2. Korinther 11. Der Satan verkleidet sich als Engel des Lichts und versucht uns mit religiöser Irrlehre zu verführen, zu einem höheren Christentum. Und das ist ja genau das Thema auch vom 1. Johannesbrief. Und auch da müssen wir gelernt haben, den Bösen zu überwinden. Und das geschieht eben genau dadurch, dass ich wie der Herr Jesus argumentieren kann in Matthäus 4. Wenn der Teufel sagt, es steht geschrieben, wirf dich doch von der Zinne des Tempels, dann hat der Herr Jesus gesagt, und wiederum steht geschrieben. Und deswegen werde ich das nicht tun. Ja, das ist genau diese Art, wie wir durch das Wort Gottes den Feind überwinden können. Und diese Reife, diese Stärke in dem Herrn, die braucht eigentlich jeder Gläubige. Und wenn wir die nicht haben, wenn wir immer noch uns verklagen lassen, uns einschüchtern lassen, uns bedrücken lassen, immer wieder auf die Versuchung zur Sünde reinfallen, dann muss ich einfach mich prüfen, ja, ich habe eigentlich die Gnade, das, was mir der Herr Jesus angeboten hat, die Verheißungen gar nicht richtig ergriffen. Ich lebe kein normales Glaubensleben, weil das normale Glaubensleben ist ein Siegesleben. Nicht, dass man immer Sieg hat, aber dass man im Regelfall Sieg hat. Und dass wir auch von Sieg zu Sieg vorankommen. Ja? Dass wir Boden gewinnen und nicht der Feind immer wieder jeden Bodengewinn zunichte machen kann. Ja? Das ist wie beim Krieg. Ja? Und das sind diese Dinge, das ist das Kennzeichen der jungen Männer. Und jetzt will ich, wenn ihr noch Geduld mit mir habt, noch auf die Väter zu sprechen kommen. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Beschäftigt mich auch, weil ich merke, da muss ich auch noch einiges lernen. Was ist das Kennzeichen des Vaters? Nun, es wird gesagt, dass ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Das ist ganz interessant, ich habe mir überlegt. Ja. Zunächst mal habe ich gedacht, das ist Gott der Vater. Dann habe ich aber auch Argumente gelesen, das ist der Herr Jesus. Und ganz ehrlich, es ist beides richtig und es ist beides möglich. Ja, der Herr Jesus wird ja im ersten Vers des ersten Johannesbriefes bezeichnet, was von Anfang war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben. Also da ist es der Herr Jesus. Und das ist auch ganz richtig. Ein Vater hat den Herrn Jesus Christus in der Tiefe erkannt. Gründlich erkannt. Und genauso gilt natürlich, wenn wir das auf den Vater, den ewigen Gott beziehen, dann stimmt es genauso. Ja, denn wer den Herrn Jesus erkannt hat, der hat auch den Vater erkannt. Das ist ja das Wunderbare, ja, dass der Vater sich in dem Herrn Jesus geoffenbart hat und der Herr Jesus sagen konnte, wer mich sieht, der sieht den Vater. Ja, von daher ist es gar kein Widerspruch. Auf jeden Fall, sie haben den ewigen Gott, sie haben den ewigen Herrn Jesus Christus. Seine Allmacht, seine Ratschlüsse, seine künftige Herrlichkeit, sie haben das erkannt. Der junge Christ sieht hauptsächlich, der Herr Jesus ist mit mir. Wenn ich ein Problem habe, kann ich zu ihm kommen. Wenn ich gesündigt habe, dann bekenne ich es ihm und komme zu ihm. Ja? Aber der Herr Jesus als der, der von Ewigkeit her war, als der Sohn Gottes, als der, der die Heilsratschlüsse Gottes hinausgeführt hat, als der, der einmal Himmel und Erde neu machen wird, das ist diese weitere Perspektive, die haben eigentlich eher die reiferen Christen. Ja? Und diese weitere Perspektive hilft uns in unserem Glaubensleben. Sie hilft uns zum Beispiel auch mit allen möglichen Widrigkeiten und Schwierigkeiten zurechtzukommen und zu sehen, in meinem Leben, Gott kommt zum Ziel, aber auch mit der Gemeinde, mit meinen Brüdern und Schwestern, Gott kommt zum Ziel. Und was die Eigenschaft eines Vaters ist, denke ich auch mal, ist, dass er anderen ein Vorbild sein kann, Rat geben kann und geistliche Hilfestellung geben kann. Das können die jungen Kämpfer noch nicht so ohne weiteres. Ja? Auch schon zum Teil, aber das kann ein Vater mehr. Da geht es also auch um viele Jahre, in denen man die Treue, die Gnade und die Barmherzigkeit des Herrn erlebt hat. Um Jahre, in denen der Herr, wenn es gut gelaufen ist, seinen Charakter, seine Wesensart tiefer in uns eingeprägt hat, sodass wir auch mehr anderen Gläubigen, jüngeren Gläubigen eine Hilfe, eine Ermutigung, aber auch eine Ermahnung sein können. Ein Vorbild. Und ganz ehrlich, solche Väter in Christus gibt es nicht so arg viele. Und das hat nichts damit zu tun, dass man graue Haare hat und vielleicht schon 40 Jahre im Glauben ist, sondern das ist eine spezielle Qualität, die man da bekommt, wenn man mit dem Herrn konsequent geht und sich von ihm wirklich umgestalten lässt. Ja? Und deswegen, ja, der Apostel Paulus sagt ja mal in einem Zusammenhang, ihr habt vielleicht viele Zuchtmeister, aber nicht viele Väter. Ja, und ich denke, das kann man schon auch ein bisschen auf diesen Punkt anwenden, auch wenn es ein bisschen anders gemeint war an der Stelle. Ja? Wir sollten auch bestrebt sein, zu Vätern zu werden. Auf der einen Seite haben Väter oft auch ein weiteres Herz, in dem Sinn, dass sie manche Unzulänglichkeiten, Schwierigkeiten, knorrige Knoten im Charakter eines Mitchristen etwas, ja, von der Zukunftsperspektive her sehen und sehen, ach, der Herr Jesus wird mit diesem Bruder schon zum Ziel kommen. Ja? Vielleicht stört sich jemand anders ganz unwahrscheinlich daran und der, der reifer ist, sieht, gut, Gott hat seine Wege und kann da auch Gnade geben und verändern. Auf der anderen Seite ist natürlich so, ein reifer Christ sieht zum Beispiel auch Gefahren viel deutlicher. Ja? Da ist vielleicht ein junger Eiferer, der ganz fanatisch irgendwelchen Sachen nachjagt und eigentlich hat man einen guten Eindruck von ihm. Und der Vater in Christus merkt zum Beispiel, oh, da ist irgendwas ungesund. Ja? Dieser Fanatismus, dieses Überzogene, das weist darauf hin, dass da was krank ist in dem Glauben. Pass auf, das könnte sein, der macht mal irgendwann, fällt er ganz arg auf die Nase. Vielleicht braucht er sogar. Und siehe da, so kommt es dann auch. Ja? Das sind zum Beispiel so Dinge, die man eigentlich eher als reiferer Christ erkennt. Und manchmal hat man auch ein Gespür, dass man sagt, irgendwas stimmt hier nicht. Ja? Weiß nicht genau was, aber mein Instinkt, meine geistliche Erfahrung sagt mir, Vorsicht. Ja, das ist zum Beispiel sowas, das hat oft ein Jüngling nicht, sondern das haben eher die Väter. Ja? Also bloß mal so ein bisschen zu skizzieren, was das bedeuten kann, dieses Wachsen und reif werden. Und Väter sind auf jeden Fall solche, die Stützen und Säulen in der Gemeinde und in jedem Dienst sind. Ja? Die so viel vom Wind erprobt sind, dass sie nicht gleich von jedem Wind und Sturm umgeworfen werden. Das sollte bei den Jünglingen auch schon ein Stück der Fall sein. Aber bei den Vätern ist es noch in einer weiteren Weise der Fall. Und ich denke auch eben, dass den Vätern der geistliche Weitblick gegeben ist, der uns Jüngeren oft noch fehlt. Ja, dass sie über die momentanen Situationen, das Getümmel, die Schwierigkeiten oder auch vielleicht die Erfolge hinaussehen, zukünftige Entwicklungen schon ein Stück im Auge haben. Ja, das sollte die Väter kennzeichnen. Und das dürfen wir wirklich bitten, dass der Herr uns zu solchen Vätern und Müttern in Christus macht und dass er auch seiner Gemeinde viele solche Väter gibt, denn das macht auch in einer örtlichen Gemeinde unwahrscheinlich was aus. Ich kenne auch Gemeinden, da fehlen überhaupt die reiferen Christen. Da gibt es Gemeinden, die sind zum Beispiel fast nur aus 35- bis 40-Jährigen zusammengesetzt und ihren Kindern, und da fehlen die alten Brüder und Schwestern. Und es ist ein Mangel, eindeutig. Ja? Man denkt vielleicht, oh, wunderbar, lauter Junge, da kann man was losmachen. Aber ihr Lieben, wir brauchen die Älteren. Wir brauchen die Lebenserfahrung, die geistliche Reife. Das ist ungesund, wenn da zum Beispiel hauptsächlich nur Junge sind. Da wird auch irgendwas schiefgehen in der Gemeinde. Ja? Gott kann das in seiner Gnade austarieren. Ja, aber es fehlt etwas. Und wir sollten darum beten, dass Gott diese Reife und diese Weitsicht und diese Tiefe der Gründung in Christus uns schenkt, uns wachsen lässt dahin, aber auch noch vielen anderen. Ja? Und so, denke ich, haben wir hier in diesem Abschnitt einige Dinge gelernt, was wichtig ist, wenn wir Verführungen überwinden wollen, wenn wir gesund leben wollen als Kinder Gottes. Und möge dieses Wort, das wir betrachten durften, uns eine Ermunterung sein, dass wir immer mehr den Herrn Jesus tiefer kennenlernen und in dem Glauben an den Herrn Jesus wachsen, in der Hingabe an ihn, dass wir nicht stagnieren, stille stehen oder gar zurückgehen, sondern dass wir wachsen und vorangehen im Glauben und in der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Möge der Herr uns das schenken. Amen. Amen. Ja, dann beten wir doch nicht. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir ganz herzlich für dein gutes Wort. Wir danken dir für diesen Apostel Johannes, der so eine ganz besondere Sicht hatte auch auf die Fragen und Nöte, die wir auch in der Endzeit haben und die uns betreffen. Und wir danken dir, dass dein Wort einfach auch so klar bestimmte Grundsätze und Dinge uns vor Augen stellt. Ach, lass uns doch wirklich solche sein, die von ganzem Herzen deine Gebote halten, dein Wort befolgen, den Herrn Jesus gehorchen und nachfolgen, der unser Herr ist, der einen Anspruch darauf hat, auf unseren Gehorsam, auf unser ganzes Leben. Und schenke du, dass wir wirklich auch einander lieben, die Geschwister lieben mit dieser Agape-Liebe. Und dass wir aber auch reif werden, dass wir wachsen im Glauben, dass wir stabil werden in unserem Glaubensleben und dass wir auch solche werden, die anderen etwas weitergeben können, die dienen können, die Lasten tragen können in deiner Gemeinde, in deinem Werk. Schenke uns das, Herr, und segne dein Wort an uns und lass es Frucht bringen bei jedem Einzelnen,